bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way.
Expedition Leben, der Podcast für Freigeister, Soul Sisters and Brothers, für Suchende, Reisende und alle, die ihren eigenen Weg bestimmen wollen. Ich heiße Dorothee Dahl und begleite als Mutmacherin, Lebensgeschichten-Zuhörerin und Life-Coach Menschen auf der Expedition ihres Lebens. Ich zeige ihnen, wie sie ihre ganz persönliche Freiheit auf einem authentischen Weg entdecken können. Taking the good with the ups and downs. Zu Hause ohne Haus. Ein Gespräch mit Iris Schlagwein über das Leben in Häusern, deren Besitzer gerade in Ferien sind, Minimalismus und warum Verlust letztendlich Freiheit bedeuten kann. Iris erzählt, wie es kommt, dass sie sich für diese besondere Art zu leben entschieden hat, welche Erkenntnisse sie bisher aus diesem Leben gewinnen konnte, und sie berichtet auch über ihre aktuelle Erfahrung beim TED-Talk in Regensburg. An einem wunderschönen, sonnigen Samstagmorgen habe ich mit Iris in unserem Garten gesprochen. Und die Vögel zwitschern manchmal so laut, dass man denken könnte, wir säßen auf einer tropischen Insel. Aber es sind einfach Spatzen am Niederrhein. Denn Iris ist gerade in Arnheim gewesen, wo sie in dem Haus einer Dame wohnte, die in Ferien gefahren ist. Iris versorgt die Katze, gießt die Blumen im Garten und fühlt sich für ein paar Tage dort zu Hause. Auch wenn sie selbst im Moment kein Haus besitzt. Ich übersetze unser Gespräch, lasse euch aber immer wieder kurz hineinhören, damit ihr einen Eindruck von Iris bekommt und davon, wie besonders das Treffen mit dieser inspirierenden Frau war.
Home is with you wherever that may be. Da siehst du mal.
Ja, Luc.
In the time.
Ja,
met vogeltjes op de achtergrond. Zo nu en dan een tractor. Dus we nemen de luisteraars mee.
Iris, dat du in Häusern van mensen woonst die in Ferien sind, hat viel mit deiner Lebensgeschichte zu tun. Nimmst du uns mit in dein Leben? Wer bist du und wie lebst du?
Ja, dat is een mooie vraag. Wie ben ik? Momenteel zou ik mezelf omschrijven als schrijver. Ja, dat was wel het allerliefste.
Das ist eine schöne Frage. Wer bin ich? Im Moment würde ich sagen, dass ich Schriftstellerin bin. Das ist es, was ich am allerliebsten tue. Ich habe im letzten Jahr ein Buch geschrieben und jetzt schreibe ich vor allem regelmäßig einen Blog. Ich würde mich aber auch als Sprecherin oder Vortragsrednerin beschreiben. Das ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht und es ist eine gute Möglichkeit, meine Geschichte mit Menschen zu teilen. Ich genieße es selbst sehr, sie zu erzählen und auch die Reaktionen meines Publikums zu hören. Und das ist das, womit ich im Moment mein Geld verdiene. Das tue ich auch als Life-Coach, aber gleichzeitig, und das ist mehr mein Lebensstil, passe ich auf Häuser auf, deren Bewohner in Ferien sind. Meistens haben diese Leute ein Haustier, eine Katze oder ein anderes Haustier. Oder sie finden es einfach nur sehr beruhigend, dass jemand in ihrem Haus wohnt, damit das Haus nicht leer steht. Durchschnittlich wohne ich 3 Wochen an einem Ort, also so sieht mein Leben im Moment aus. Dann ziehe ich mit meinem Köfferchen von einem zum anderen Haus. Meistens nehme ich auch mein eigenes Fahrrad mit und dann fahre ich mit dem Zug zu meinem nächsten Ziel. Und so bin ich am letzten Donnerstag in Arnheim angekommen. Ich weiß jetzt schon, wie mein Sommer aussehen wird und wo ich wohnen werde und ich freue mich schon sehr drauf. Ich genieße das Gefühl sehr. Ich frage sie dann nach ihrem Köfferchen, denn wenn man Bilder von Iris sieht, dann ist da oft ein ziemlich kleiner Koffer mit dabei. Und dein Köfferchen, frage ich, hat doch ganz viel mit deinem Lebensstil zu tun, denn du lebst sehr minimalistisch, oder?
Heb ich eigentlich mal ein paar persoonlijke spullen bij me. Ik door zo te leven, maar ook al eerder heb ik me afgevraagd van oké, wat heb ik nodig?
In mijn koffer habe ich eigentlich nur ein paar persönliche Sachen, antwortet sie. Dadurch, dass ich so lebe und eigentlich auch vorher schon, habe ich mir die Frage gestellt, was ich eigentlich brauche. In jedem Haus ist alles vorhanden. Eine Dusche, ein Bett, eine Küche, ein Sofa, Wireless LAN, auch ganz wichtig. Ich habe mir also überlegt, was ich brauche und wo ich das finden kann. Was ich gerne bei mir habe, sind natürlich meine eigenen Kleidungsstücke, mein Laptop, auf jeden Fall ein Notizbuch und Kosmetikartikel. Also eigentlich die Sachen, die man auch mitnimmt, wenn man im Hotel übernachtet. Ich habe zwar noch etwas mehr als das, was in ein Köfferchen passt, das steht im Moment bei meiner Mutter, aber das ist auch nicht mehr so viel. Was ich noch besitze, passt in 6 Umzugskisten mit ein paar wenigen Fotoalben, einigen Steuerunterlagen, denn das ist natürlich vorgeschrieben, dass man das eine bestimmte Zeit aufbewahren muss. Ich habe mit meinem Freund zusammen gewohnt und wir hatten uns sogar ein Haus gekauft. Deshalb habe ich in 1 oder 2 Kartons noch ein paar Sachen, die für mich persönlich ganz besonders wertvoll sind. Zum Beispiel eine gusseiserne Pfanne, die ich von meinen Freundinnen mal bekommen habe. Ich koche sehr, sehr gern und das ist eine Pfanne, die ich gerne wieder bei mir habe, wenn ich vielleicht mal wieder ein eigenes Haus habe. Außerdem besitze ich noch eine Nähmaschine. Das ist auch so etwas, was man einmal in seinem Leben kauft, finde ich. Ich habe sie bekommen, als ich 21 wurde. Und irgendwie fände ich es Unsinn, sie jetzt wegzugeben und später neu zu kaufen. Aber ansonsten habe ich alles, was ich jetzt nicht benutze, weggegeben. Bücher, DVDs, ganz viel Kleidung, Möbel habe ich sowieso nicht mehr. Ich habe wirklich geschaut, okay, was hat einen Wert für mich, was benutze ich, was brauche ich, und noch immer wird mein Vorrat an Sachen immer, immer kleiner.
Ja, nog steeds. Elke keer, vaak met de wisseling van de seizoenen, kom ik weer tot de conclusie dat er toch wat dingen zijn. Omdat ik ofwel zelf ben veranderd, dat ik die dingen niet meer nodig heb. Ofwel dat ik het voorwerp toch
jedes
niet meer
Mal,
zo...
meistens wenn ich die Winterkleidung gegen die Sommerkleidung tausche oder umgekehrt, komme ich zu dem Schluss, dass es wieder Dinge gibt, die weg können. Weil ich mich selbst verändert habe, weshalb ich etwas nicht mehr so interessant finde, sodass ich mich auch davon trennen kann, zum Beispiel. Ich finde, das ist immer wieder ein toller Moment, wenn ich meine Sachen so durchgehe und dazu Entscheidungen treffe. Über das, was mich weiter begleitet und was nicht. Das gibt mir unheimlich viel Ruhe und auch Übersicht. Und dann weiß ich auch wieder, was ich habe. Und ich weiß auch ganz schnell, wenn ich es in der kommenden Zeit nicht brauche. Dann kann ich es entweder wegtun oder einfach da lassen. Es fühlt sich für mich ganz leicht an, zu wissen, was ich habe und zu wissen, dass das sehr wenig ist. Das bedeutet, dass ich jederzeit meine Sachen packen und losziehen kann. Ich brauche keinen gemieteten Storage-Raum, so wie das in den Niederlanden häufig gemacht wird, bei dem man dann aber leicht vergisst, was eigentlich drinsteht. Und nach 5 Jahren entdeckt, dass man das alles irgendwie nicht braucht und dann doch noch wegtut. Aber manchmal braucht man diese Zeit auch, um zu entdecken, dass man es wirklich nicht braucht. Es stellt sich dann raus, dass der Wert, den man den Dingen beigemessen hat, doch nicht so groß war, wie man vielleicht gedacht hat. Ich glaube, dass es vor allem mit gefühltem Wert zu tun hat, den etwas für einen hat. Also, ich frage mich dann, als sie das erzählt hat, wann für Iris so der Umschwung kam. Und ich frage sie, es gab also einen Moment in deinem Leben, in dem du dich entschieden hast, so zu leben, wie du jetzt lebst. Das war ja ein ganz schöner Schritt von einem Haus, das dir und deinem Freund gehört hat, mit Möbeln und Kleidung und anderen Dingen, die dir wichtig waren, in ein Leben, in dem du aus dem Koffer lebst, einem wirklich ziemlich kleinen Koffer, mit dem du von Haus zu Haus ziehst, ohne eigene Homebase. Ich frage sie, was ist damals passiert?
Was ist dazu passiert? Eigentlich ist es in 2 Momente gegangen. De eerste grote verandering was in 2011. Toen, dat was in mijn eindexamenjaar van mijn studie.
Iris erzählt, dass es eigentlich 2 Momente waren. Die erste große Veränderung passierte im Jahr 2011. Das war das Abschlussjahr meines Studiums, sagt sie. Ich wohnte damals schon mit meinem Freund zusammen und ich bekam einen Bandscheibenvorfall. Ich hatte immer schon ein bisschen Rückenprobleme, aber die Signale hatte ich bis dahin erfolgreich ignoriert. Ich machte immer weiter bis zu dem Tag, an dem ich niesen musste und anschließend nicht mehr laufen konnte. Der Bandscheibenvorfall, den ich dann bekam, war so schlimm, dass ich wochenlang nur noch an das Sofa gelehnt und mit schweren Schmerzmitteln vollgestopft existieren konnte. Also eigentlich von 100 auf 0. Dieser Bandscheibenvorfall war aber auch der Start nach meiner Suche nach dem, was ich wirklich brauche. Das hat im Jahr 2011 mit dem Minimalisieren angefangen, weil ich gemerkt habe, dass mir alle Sachen, die ich besaß, nicht dabei geholfen haben, wieder gesund zu werden. Ich hatte zum Beispiel, so wie viele Menschen, alle möglichen Bücher im Regal stehen und viele davon hatte ich noch gar nicht gelesen. Aber ich habe immer gedacht, okay, wenn ich Ferien habe, dann kann ich das Buch lesen oder. Du kennst das bestimmt. Irgendwann lese ich das dann. Jetzt war ich aber ganz viel zu Hause und hatte alle Zeit der Welt, weil ich ja praktisch nichts konnte. Ich war froh, wenn ich 10 Meter draußen laufen konnte und dann war ich schon wieder total K.O. Also man könnte denken, dass es gerade dann besonders schön ist, auf dem Sofa zu lesen, aber dazu hatte ich eigentlich keine Lust. Das heißt, vielleicht hatte ich schon Lust dazu, aber nicht auf die Bücher, die in meinem Schrank gestanden haben. Das öffnete mir auf jeden Fall die Augen für die Frage, warum ich sie denn dann eigentlich besaß. Und weil ich viel zu Hause war, wollte ich auch, dass mein Zuhause ein richtig schöner und angenehmer Ort sein sollte und nicht ein Platz mit allen möglichen Sachen, die mir eher im Weg waren. Als es mir dann besser ging und ich wieder mehr Energie bekam, habe ich ganz langsam Regalbrett für Regalbrett aufgeräumt und ich habe immer mehr weggetan.
Plank voor plank ben ik eigenlijk alles afgegaan. En ben ik steeds meer weg gaan doen. En ja, voor mij gaat minimalisme niet alleen over spullen. Maar ook over hoe je je tijd indeelt.
Minimalismus bezieht sich für mich nicht nur auf Dinge, sondern auch darauf, wie man seine Zeit einteilt, wie man sein Geld verdient und wofür man das ausgibt und auch mit was für Menschen man sich umgibt. Ich habe also damit angefangen, auf allen Ebenen meines Lebens aufzuräumen, gerade weil ich so wenig Energie und so viele Schmerzen hatte. Ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, was mir Energie bringt und wie ich mein Leben gestalten möchte, meinen Alltag. Denn sonst fliegt das Leben einfach vorbei. Ich bin deshalb auch sehr dankbar, dass ich den Bandscheibenvorfall bekommen habe, denn der hat mir die Zeit und den Raum gegeben, mich mit diesen Fragen überhaupt auseinanderzusetzen. Ich habe damals mit meinem Freund zusammen gewohnt und mein Freund fand das Minimalisieren auch interessant. Er merkte auch, dass es mir geholfen hat, was ihn natürlich auch nachdenklich gemacht hat. Das passte also eigentlich ganz gut zusammen. Wir konnten über Sachen, die von uns beiden waren, ganz gut entscheiden, was bleiben durfte und was nicht. Danach sind wir noch zweimal umgezogen, was natürlich auch immer dafür sorgt, dass man Entscheidungen bezüglich der Dinge trifft, die sich so angesammelt haben. Wir haben uns dann zusammen ein Haus gekauft und das war eigentlich der zweite Moment. Du hast mich gefragt, wie ich dazu gekommen bin, dass ich jetzt nur noch in Häusern wohne, auf die ich aufpasse. Ich habe natürlich vorher schon ziemlich minimalistisch gelebt und hatte nur noch das, was mich wirklich glücklich gemacht hat oder was ich wirklich gebraucht habe. Und so war unser neues Haus auch eingerichtet. Alles hatte einen festen Platz und das Wohnen hat sich richtig angenehm leicht angefühlt. Also das war schon ein richtig schöner Schritt nach all diesen Phasen des Aufräumens. Und als wir dann mit dem Haus gesettelt waren, hat sich das für mich so angefühlt, als hätte ich alle Checkboxes abgehakt. Studium erfolgreich beendet, Job, Freund, eigenes Haus und jetzt ich.
So, und nu ich. Was wil ik eigenlijk? En een soort volgende fase van mijn leven. Van oké, hoe ziet dat eruit? En toen merkte ik dat ik daar heel onrustig van werd. En dat dat helemaal niet... dat ik niet het leven leidde wat op dat moment
aber
bij mij
paste. Maar wer is ich eigentlich? Also da begann für mich eine Art folgende Phase meines Lebens. Wie sollte das aussehen? In dem Moment habe ich gemerkt, dass ich irgendwie ganz unruhig wurde. Ich habe gemerkt, dass ich nicht das Leben lebte, das in diesem Moment zu mir gepasst hat. Ich habe mich trotzdem nicht plötzlich entschieden, wegzugehen. Ich habe erst ein halbes Jahr versucht herauszufinden, was der richtige Weg ist. Weniger arbeiten, mehr arbeiten, vielleicht weniger Sport machen oder mehr Sport machen. Ich bin eigentlich verschiedene Lebensbereiche oder alle Lebensbereiche durchgegangen, bis ich nicht mehr darüber hinwegsehen konnte, dass meine Beziehung nach fast 10 Jahren Zusammensein nicht mehr zu mir gepasst hat. So, als hätten wir beide einen Weg eingeschlagen, bei dem wir beide so viel Kompromisse machen mussten, dass wir uns nicht mehr für uns selbst entscheiden konnten, sondern mehr für die Aufrechterhaltung der Beziehung. So wie ich das jetzt sehe, ist das kein gesunder Zustand, denn es gibt einen Moment, in dem man sich gegenseitig im Weg steht. Was das betrifft, bin ich froh, dass ich den Mut gehabt habe, diese Entscheidung zu treffen, auch wenn die Zeit danach ganz schön traurig und emotional war. Mein Freund ist in dem Haus wohnen geblieben, was wir gekauft haben, und das war auch logisch wegen seines Einkommens, denn so haben wir das auch kalkuliert, als wir das Haus gekauft haben.
Ja, hij bleef in het huis wonen, dat was ook heel logisch vanwege zijn inkomen enzovoort. Zo hadden we dat ook bij het kopen van het huis bedacht.
Hoe reageerde hij op jouw...
heel geschokt.
Besluit.
Heel geschokt.
An dieser Stelle frage ich Iris, wie ihr Freund auf ihre Entscheidung reagiert hat. Ganz schön schockiert, antwortet sie. Er hat es nicht erwartet und hat vielleicht auch einige Zeit den Kopf in den Sand gesteckt. Es war also eine ziemliche Überraschung für ihn und wir hatten danach auch eine ganze Zeit keinen Kontakt zueinander. Außer natürlich, um das Kapitel Haus gut abzuschließen. Das war eine schwierige Zeit für uns beide. Aber es war meine Entscheidung und ich wusste auch, wofür ich mich entschieden habe. Und die Option zu bleiben war weniger ansprechend als die, ins kalte Wasser zu springen und nicht zu wissen, wo ich stranden würde. Ich wusste, dass ich das tun musste und wenn ich einmal so etwas weiß, dann kann ich auch nicht mehr zurück. Dann kann ich es auch nicht mehr vergessen und ich kann mich dann nicht selbst belügen. Das ist eigentlich, was dann passiert. Ich kann nicht etwas wissen, aber nicht entsprechend handeln. Das ist echt keine Option für mich. Ich stand also plötzlich ohne Haus da. Ich war 29 Jahre alt, hatte meinen Job gekündigt, um mich selbstständig machen zu können. Ich hatte so gut wie nichts gespart, aber auch keine Verpflichtungen, keine Beziehung und kein Haus mehr. Gott sei Dank konnte ich bei meiner Schwester wohnen. Die hatte natürlich alles mitbekommen und ich war bei ihr herzlich willkommen. Das war eine richtig schöne Zeit, denn sie ist meine jüngere Schwester und sie hatte zum ersten Mal das Gefühl, endlich mal für mich sorgen zu können und nicht umgekehrt. Aber gleichzeitig wusste ich auch, dass ich nicht für längere Zeit dort hätte bleiben können. Das wäre auch nicht gesund gewesen. Ich habe mich also gefragt, was ich tun könnte. Ich hatte im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu verlieren und ich bekam die wildesten Ideen über das, was nun alles für mich möglich war. Aber ich hatte auch nicht so viel Geld und ich wollte mich auch nicht wieder selbst so festlegen, indem ich mir einen Job suchte, um ein Haus für mich selbst mieten zu können.
Was zou het mogelijk zijn als ik in de huizen kan wonen van mensen die op vakantie zijn? Dat geeft mij wat ruimte voor mezelf, fysieke ruimte, maar ook emotionele ruimte. Maar ook financiële ruimte. Mm-hmm. Want dan heb ik niet de woonlast.
In dem Moment ist die Idee geboren, in Häusern von Menschen zu wohnen, die in Ferien sind. Ich stellte mir vor, dass mir das physisch, aber auch mental Raum geben würde, denn ich hätte nicht den Druck, den die Kosten für ein Haus oder eine Wohnung mit sich bringen. Das können, wenn man allein ist, schnell 1000 Euro werden. Und das wollte ich nicht. So habe ich dann rund gefragt, wer in Ferien fährt und vielleicht jemanden sucht, der sein Haus und auf die Haustiere aufpasst. Die Leute reagierten sehr positiv und so kam ich in das erste Haus, das gleich ein richtig schönes Haus in Nordholland war. Baujahr 1910, wunderschöner Garten, ganz liebe Hauseigentümer, eine Katze, ein Wellensittich und Fische. Es fühlte sich gleich richtig gut an, den Hausbesitzern zu helfen, indem ich für ihre Tiere und den Garten sorgte. Und ich habe auch gemerkt, dass sie richtig froh darüber waren, dass ich da war, sodass ich nicht nur von ihnen profitierte. Denn am Anfang hat sich das für mich ein bisschen so angefühlt. Ich habe kein Haus und ich brauche die Menschen, weil ich in ihrem Haus wohnen möchte. Es zeigte sich dann aber sehr schnell, dass mein Konzept gut in Balance war. Wir waren beide sehr froh über die Situation und ich habe das richtig ausgebaut, indem ich eine Webseite gemacht habe. Außerdem haben mich die Hausbesitzer weiterempfohlen und ich konnte Empfehlungen auf meiner Seite veröffentlichen. Eigentlich gab es nur noch im ersten halben Jahr ein paar Lücken in meiner Planung, aber in der Zeit konnte ich dann wieder bei meiner Schwester wohnen. Die war damals sehr froh darüber, denn ich habe ja als Selbstständige viel zu Hause gearbeitet und so habe ich für meine Schwester gekocht, das Haus geputzt und wenn die beiden abends von der Arbeit nach Hause kamen, stand eine warme Mahlzeit auf dem Tisch. Außerdem war meine Schwester zu der Zeit schwanger und empfand meine Hilfe damals als willkommenes Extra. Wir hatten eine richtig gute und wertvolle Zeit zusammen, auf die ich selber auch gerne zurückgucke. Wenn ich dann wieder an einem Ort für mich war, habe ich das auch sehr genossen. Man könnte natürlich denken, wieso Ort für mich? Dieser Ort gehört doch jemand anders. Aber ich wohne in so einem Moment alleine in so einem Haus. Wenn ich also meinen Koffer ausgepackt und Tee gekocht habe, fühlt es sich an wie mein Haus. Das kann man ein bisschen vergleichen wie mit Schlafen in einem Airbnb.
Dus wanneer ik mijn koffertje heb uitgepakt en thee heb gezet, dan voelt het gewoon als mijn huis. En ja, dat kan je een beetje vergelijken met in een Airbnb slapen.
Ja. Dan, verkennen.
Ja.
Rondlopen, kijken, uit ramen kijken. Thee zetten is dan. Ik vraag Iris of dat kennenlernen des Hauses. Tee kochen und Koffer auspacken, ihr Willkommensritual für sich selbst ist. Vor allem die Routine des Kofferauspackens, sodass alles seinen Platz bekommt, sagt sie. Außerdem den WLAN-Code übernehmen und einen kleinen Arbeitsplatz am Esstisch für mich einrichten. Manchmal, erzählt sie, passt sie noch kleine Dinge an. Dann verschiebt sie zum Beispiel ein paar Möbel, um noch etwas mehr Licht im Haus zu bekommen. Macht eine Tasse Tee, erledigt die Einkäufe und sorgt dafür, dass der Kühlschrank gefüllt ist. Daraufhin frage ich sie, ob sie manchmal auch in Häuser kommt, in denen der Kühlschrank schon für sie gefüllt ist. Ja, auf jeden Fall. Jedes Mal bin ich wieder aufs Neue überrascht und verwundert über die Gastfreundlichkeit von Menschen. Mir ist es einmal sogar passiert, dass ein Zettel für mich bereit lag, auf dem stand, dass die Besitzerin beim biologischen Supermarkt zwei fertige Mahlzeiten gekauft hatte, sodass ich am ersten Abend nicht zu kochen brauchte. Sie hatte zwei verschiedene gekauft, weil sie sich nicht sicher war, welche von beiden ich lieber mögen würde, sodass ich auch noch die Wahl hatte. Sie hatte auch geschrieben, dass ich mich wie zu Hause fühlen sollte. Und das Lustige war, dass es eine Familie mit vier Leuten war und Kindern in der Pubertät, die ganz schön viel aßen. Es gab also einen riesen Vorrat in dem Haus und die Hausbesitzerin fragte mich nach 3 Wochen erstaunt, ob ich denn überhaupt etwas davon benutzt hätte. Es war ihr nämlich gar nicht aufgefallen, dass überhaupt etwas fehlte. Manchmal liegt sogar ein kleines Geschenk für mich bereit oder eine Schale mit frischem Obst.
Wir hatten es al über das spezifieke Koffietentje gehad. Dus heel attent. Zij heeft daar een cadeaubon voor mij gekocht, zodat ik gisterochtend lekker daar kon gaan ontbijten.
Oh,
en een kopje koffie kon drinken. Ja.
Om de, je oppastijd in Arnhem te starten.
Ja, klopt.
Wow.
Lief, hè?
Ja. Iris erzählte mir auch, dass sie in Arnhem gerade einen Gutschein für ein besonders schönes Café bekommen hatte, über das sie vorher schon einmal gesprochen hatten, als sie die Hausbesitzerin kennengelernt hat. Ja, berichtet sie, gestern Morgen habe ich da dann auch gefrühstückt. Das war natürlich ein toller Start für meine Zeit dort und sehr, sehr lieb. Iris lernt also die Menschen, die normalerweise in dem Haus wohnen, auf diese Weise auch ein bisschen kennen, auch wenn sie gar nicht da sind. Witzigerweise ist das Kennenlernen der Hausbesitzer eine der schönsten Sachen dieser Art zu leben, erzählt sie. Inzwischen werde ich gebeten, auf Häuser aufzupassen und bekomme regelmäßig Mails von Menschen, die mich über meine Webseite gefunden haben und mich einladen, auf ihr Haus aufzupassen. Ich lerne die Hausbesitzer immer vorher kennen, auch um das Haus zu sehen, aber auch damit die Leute mich persönlich kennenlernen. Normalerweise würde man ja, wenn man jemanden gerade kennenlernt, nicht sein Badezimmer zeigen oder die Küchenschränke von innen. Aber weil sie mir natürlich alles erklären müssen, komme ich ziemlich schnell, ziemlich nah in ihr Leben. Sie können nichts mehr verbergen, denn sie wissen, dass ich in ihrem Haus wohnen werde. Dadurch ist es aber auch so, dass unsere Gespräche ziemlich schnell tiefer gehen, auch weil wir uns nur kurz sehen und weil sie natürlich auch etwas von mir erfahren wollen. Ich bin selbst auch ganz offen, was dazu führt, dass Menschen auch mir gegenüber sehr offen sind. Wenn ich einmal in einem Haus gewohnt habe, dann fühlt es sich ein bisschen so vertraut an wie Familie. Es sind manchmal auch Leute, die mit denen ich normalerweise vielleicht nicht in Kontakt kommen würde. Ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal sind es freistehende Häuser, manchmal auch kleine Apartments in einer Stadt. Auf jeden Fall genieße ich jedes Mal wieder die andere Umgebung.
Ein Haus in einem Dorf, soms ein heel klein appartementje midden in de stad. Ja, elke keer geniet ik weer van een nieuwe omgeving.
Heb je ook wel eens nee gezegd?
Eén keer.
Ja?
Ja. Ja, dat was een appartement.
An dieser Stelle frage ich Iris, ob sie auch schon mal Nein zu einer Hausaufpasseinladung gesagt hat. Einmal, erzählt sie, es war ein Apartment, das sie an einem strahlenden Frühlingstag besuchte. Sie kam hinein und es war dunkel. Ein großer Tannenbaum stand vor dem Fenster, berichtet Iris. Die Böden und die Wände hatten dunkle Farben. Und da ich direkt auf mein Gefühl höre, habe ich mich gleich dagegen entschieden. Es wäre für 3 Monate gewesen und ich sah mich dann nicht frühstücken oder arbeiten. Und ich denke, dass es auch okay war, dass ich es genauso erklärt habe. Ich sehe mich selbst hier nicht leben, habe ich gesagt. Und ich denke, das kam auch gut aus, denn eigentlich wollte die Besitzerin das Apartment vermieten. Und ich wäre eher eine Notlösung gewesen, weil sie auf Reisen gegangen ist. Sie wollte aber gerne etwas daran verdienen. Hausbesitzer bezahlen mich nicht. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich habe ein Dach über dem Kopf und Haus und Tiere sind versorgt. Die bezahlte Version gibt es natürlich auch und ich könnte das jetzt auch fast tun, weil ich so oft gefragt werde. Aber meine Philosophie ist es, dass ich auf Häuser aufpasse, weil ich gerne so leben möchte. Und ich sehe es als gleichwertiges Geben und Nehmen. Und darum funktioniert es, denke ich, auch so gut. Das passt natürlich auch sehr gut zur Sharing Economy dieser Zeit und den Gedanken, die dahinter stecken. Du sagst, dass es im Moment sehr gut zu dir und deinem Leben passt, antworte ich ihr. Aber du hast auch die Pfanne und die Nähmaschine in der Umzugskiste für später. Ich bin natürlich neugierig, weil ich wissen möchte, ob Iris irgendeine Vorstellung davon hat, was später für sie bedeuten könnte.
Enige idee over wat later zou kunnen betekenen?
Ik denk er wel eens over na. Uiteindelijk, ik denk dat alles met golven gaat. Mm-hmm. Dus dit zie ik gewoon als een golf. Mm-hmm. En die zal weer afgewisseld worden door een andere golf of een fase.
Mm-hmm. Ich denke hin und wieder darüber nach, antwortet sie. Auch, weil ich glaube, dass alles in Wellen funktioniert. Ich sehe diese Lebensform als eine Welle, die wiederum durch eine andere Welle oder Phase abgelöst wird. Ein Beispiel. Im letzten Haus habe ich 3 Monate gewohnt. Während dieser 3 Monate bekam ich eine Einladung, um als Sprecherin in Deutschland aufzutreten. Ich habe gemerkt, dass es auch unpraktisch sein kann, wenn ich zum Beispiel häufiger Vorträge halten will. Ich bin dann einige Tage unterwegs und müsste wieder jemanden finden, der auf das Haus aufpasst, auf das ich gerade aufpasse. Stell dir vor, ich passe 2 Wochen auf ein Haus auf und bekomme ziemlich spät eine Einladung, für die ich 5 Tage woanders sein muss, dann kann ich das fast nicht machen. Ich finde das jedenfalls nicht in Ordnung, denn wenn ich einmal etwas verabredet habe, dann stehe ich natürlich auch dazu. Diesmal ging es um 3 Monate und zwar prima zu regeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich häufiger weg möchte, wofür auch immer, also einen Vortrag oder andere Arbeit, dass ich dann die Verpflichtung habe, weil ich versprochen habe, auf das Haus aufzupassen, in dem ich gerade bin. Ich kann mir deshalb vorstellen, dass ich im nächsten Jahr doch wieder einen eigenen Ort suche, an dem ich wohne. Aber ich kenne mich selbst gut genug. Als ich letztens 3 Monate auf das Haus aufgepasst habe, hat es nach 2,5 Monaten schon wieder angefangen zu kribbeln. Also ich sehe mich nicht plötzlich in einem festen Apartment in der Stadt zum Beispiel, das ich für längere Zeit miete. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass ich zum Beispiel für eine Zeit lang ein Haus im Wald miete und dass ich dann im Winter zum Beispiel irgendwo im warmen Ausland bin. Also ein Standort, von dem aus ich dann alles unternehme. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich einen Camper habe, eine Jurte, ein Tipi, ein Tiny House. Es macht nicht so viel aus. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es etwas sehr Statisches wird. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich werde sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Ich kann mir auch vorstellen, in Portugal oder Spanien für längere Zeit ein Häuschen zu mieten. Zum Beispiel für ein halbes Jahr oder so. Ich frage Iris, ob das bedeutet, dass sie sich vor allem in den modernen Wohnkonzepten sieht. Aber sie erklärt, dass sie nichts ausschließt. Sie sagt, dass klassisches Wohnen in einem gekauften Haus zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu ihr passen würde. Sie denkt jetzt einfach über verschiedene Optionen nach und folgt ihrem Gefühl. Eine weitere Option wäre es für Iris, im Ausland für längere Zeit auf ein Haus aufzupassen. Ich war letztes Jahr in Thailand, erzählt sie. Dort begegnete ich einem Paar, das für 6 Monate auf Koh Samui auf ein Haus aufpasste. Da gibt es noch einen großen Markt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Dann bin ich zwar für längere Zeit an einem Ort, aber dann kann ich den Ort auch wieder nutzen, zum Beispiel, um Menschen für Coachings zu empfangen oder um ein Buch zu schreiben oder sowas. Neben dem Aufpassen auf Häuser und dem Schreiben von Blogs und Büchern ist Iris nämlich auch Life-Coach. Sie bietet Coaching-Sitzungen an den Orten an, an denen sie gerade wohnt. Ich frage sie, wie das genau funktioniert.
Ja, wie muss ich mir das dann vorstellen?
Na, es ist wel afhankelijk von, ob es natürlich kann und auch von dem Haus, ob er Räume ist und ein bisschen Natur in der Umgebung.
Das ist natürlich abhängig davon, ob das geht, wie das Haus aussieht und ob es genug Platz gibt und ob es ein bisschen Natur in der Umgebung gibt. Und natürlich, ob die Hausbesitzer das überhaupt wollen. Meistens ist es so. Ich arbeite vor allem mit Frauen, die schon wissen, was sie wollen und eine Richtung haben. Die viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten und die ab und zu das Bedürfnis haben, ihren inneren Kompass wieder neu auf die Richtung, der sie schon folgen, auszurichten. Das geht etwas weiter als Selbstfürsorge. Es sind Frauen, die eigentlich schon ganz gut wissen, was sie selbst brauchen. An Entspannung und anderen Dingen, also zum Beispiel Sauna oder was, was ihnen neue Energie gibt. Sie kommen zu mir an sogenannten Transformationstagen, damit sie wieder in sich selbst zu Hause sein können. Wir zoomen aus dem Leben raus, das sie normalerweise führen, und die Frauen brauchen an diesen Tagen nichts zu initiieren, sondern können sich ganz auf mich verlassen. Sie wissen einen ganzen Tag lang nicht, was passieren wird, und ich sorge für Entspannung und alles, was ihnen gut tut, damit sie wieder bei sich selbst zu Hause sein können. Ziel ist es, sich wieder mit dem Bauchgefühl und dem Herzen zu verbinden und darin eine Art Leichtigkeit zu erleben. Nicht so sehr dadurch, dass ich sie mit ihrem Kopf darüber nachdenken lasse, was ihr nächstes Ziel oder ihr Fokus für die nächste Zeit sein kann oder wo sie in 5 Jahren stehen wollen. Es ist kein Denktag, sondern mehr ein Tag, an dem es darum geht, wieder Kontakt mit dem Unterbewusstsein aufzunehmen, dem tiefen Wissen in uns. Es wird dann weniger wichtig, Antworten zu bekommen oder Entscheidungen zu treffen, als eine gewisse innere Ruhe zu erfahren und damit in Kontakt zu kommen. Ich nenne diese Tage Transformationstage, weil die Frauen am Ende eines solchen Tages meistens mit strahlenden Augen und einem breiten Grinsen wieder nach Hause fahren. Ich biete das also in den Häusern an, in denen ich gerade bin. Auf jeden Fall in der Nähe des Ortes, an dem ich gerade wohne. Ich habe auch darüber nachgedacht, Wochenenden zu organisieren, an denen ich 1:1 Coachings anbiete. Ich kann sehr gut spüren, was jemand braucht und was zu dem Moment passt. Meditation, Stille, Bewegung in der Natur, gesundes vegetarisches Essen, Visualisierungen, alles, um wieder ganz still zu werden und nach innen zu schauen.
Waar kunnen mensen hier finden? Hoe kunnen mensen dat boeken? Als je zegt van ik wilde bij de volgende transformatiedag erbij.
Okay, also wenn jetzt jemand sagt, genau das will ich, wo können Menschen dich dann finden, frage ich Iris. Du sprichst ja neben Niederländisch auch Englisch, sodass sich eventuell auch deutsche Hörer für einen Transformationstag bei dir anmelden können. Man kann mich über meine Webseite www.irisschlagwein.nl erreichen. Dort findet man auch alle Informationen zu den nächsten Transformationstagen. Man kann einen Privattag mit mir buchen. Ich biete aber auch Gruppentage an, die nenne ich Mini-Retreats. Und da geht es auch um Zuhause sein bei dir selbst. Wir arbeiten dann in einer kleinen Gruppe, meistens mit 4 oder 5 Leuten. Die Arbeit ist vergleichbar, aber an diesen Tagen spielt die Gruppendynamik natürlich auch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Aber just das Gruppengeschehen kann natürlich auch helfen und man kann merken, dass sich andere Menschen ähnliche Fragen stellen und dass man damit nicht alleine ist. Das kann auch eine sehr verbindende Wirkung haben. Ich spreche mit allen Interessierten und Teilnehmern sowieso vorher telefonisch, um zu checken, welche Erwartungen und Bedürfnisse sie haben und natürlich um zu gucken, ob wir zueinander passen. Das ist für beide Seiten wichtig.
Ich habe ein heel mooi boek geschreven. Thuis zonder huis.
Ja.
Op dit moment alleen in het Nederlands verschenen. Zijn er nog plannen voor andere talen? Vertaling naar...
Dann sprechen wir noch über das Buch, das Iris geschrieben hat. Zuhause ohne Haus. Das Buch gibt es im Moment nur auf Niederländisch. Es ist aber geplant, es ins Deutsche und ins Englische zu übersetzen. Wie schon versprochen, werde ich euch für eine der nächsten Episoden ein Probekapitel aus dem Buch von Iris übersetzen, damit ihr schon mal einen Eindruck von dem Buch bekommen könnt. Iris ist nämlich inzwischen auch häufiger außerhalb der Niederlande zu finden, wo sie ihre Geschichte erzählt. Und deshalb ist es sinnvoll, dass ihr Buch auch in anderen Sprachen erhältlich ist. Ich habe das Buch selbst natürlich auch gelesen und es ist nicht nur ein Buch über Iris und ihre Geschichte, sondern auch ein Buch, das sehr inspiriert und hilft, über die eigene Art zu leben nachzudenken. Es enthält auch sehr konkrete Anleitungen und Tipps für Veränderungen. Ich finde, es ist auch ein Transformationsbuch. Iris ist übrigens gerade in Regensburg gewesen, um dort einen TED-Talk zu halten. Das ist natürlich etwas sehr Besonderes, denn einen TED-Talk hält man nicht einfach so. Ich frage sie, wie es dazu gekommen ist. Das passte irgendwie auch richtig gut zu der Art, wie ich mein Leben lebe, antwortet sie. Ich hatte letztens ein richtig schönes Coaching, in dem es auch um das Denken in Möglichkeiten ging. Also nicht immer nur über das nachdenken, was ich nicht habe und was nicht geht. Das war ja eigentlich auch mein Ausgangspunkt, nachdem die Beziehung zu meinem Freund zu Ende war. Ich habe geschaut, was jetzt für mich möglich ist, weil ich ja nichts mehr zu verlieren hatte. Und so kam ich auf die ziemlich ungewöhnliche Idee, in Häusern von anderen Leuten zu wohnen. Und so war das auch mit dem TED-Talk. Vor ungefähr 4,5 Jahren, als ich noch mit meinem Freund zusammen gewohnt habe und gerade selbstständig geworden war, war ich bei einem Network-Event und habe mit jemandem über Ziele gesprochen. Es schoss irgendwie so aus mir raus, dass ich innerhalb von 5 Jahren einen TED-Talk geben wollte. Also jedenfalls habe ich mir das damals als Ziel gesetzt.
Und damit raakte ich mit jemand anderem praat über Ziele. En ik flapte er zo uit. Ik wil graag binnen 5 jaar een TED-talk geven. Toenertijd keek ik heel veel.
Ich habe mir damals zu der Zeit viele solche Filme angeschaut, die mit Unternehmen und persönlicher Entwicklung zu tun haben. Und natürlich auch TED-Talks. Und ich habe selbst gemerkt, dass es etwas gab, was ich mit anderen teilen wollte. Aber zu der Zeit habe ich noch mit meinem Freund zusammen gewohnt und lebte eigentlich noch in dem Leben und hatte noch nicht wirklich eine Geschichte, die ich erzählen konnte. Damals hätte es um Minimalismus gehen können oder um Verlust, aber ich hatte noch nicht so stark das Gefühl, dass es eine bestimmte Geschichte sein würde. Ich wusste nur, dass ich es tun wollte. Und das Witzige war, dass ich mit dem Jungen, der mich damals fragte, immer Kontakt gehalten habe. Er liebt es, sich mit Zielen zu beschäftigen. Und so kam es, dass er sich jedes halbe Jahr bei mir gemeldet hat, um zu fragen, wie weit ich damit bin. Am Anfang konnte ich ihm noch nicht so viele Fortschritte zeigen. Aber als ich dann einige Zeit so gelebt habe, wie ich jetzt lebe, konnte ich ihm natürlich berichten, dass ich jetzt dabei war, den Inhalt meines zukünftigen TED-Talks zu leben. Er blieb am Ball und ich konnte ihm im Laufe der Zeit immer mehr berichten. Ich hatte angefangen, Workshops zu geben und Vorträge zu halten, aber erst im letzten Jahr im Oktober habe ich mich angemeldet. Ich habe also selbst die Initiative ergriffen und mich für einen TED-Talk in der Nähe von Amsterdam angemeldet. Dort durfte ich dann in einem Pitch meine Geschichte vorstellen, also im Vorfeld, wurde aber leider nicht zu dem Talk eingeladen. Und einerseits war ich darüber ziemlich enttäuscht, andererseits habe ich kurze Zeit später auch entdeckt, warum ich diesmal abgewiesen worden war und konnte nach einiger Zeit jedenfalls Frieden damit schließen. Es war mir einfach noch nicht gelungen, zum Kern meiner Geschichte vorzudringen. Ich hatte zwar zusammen mit einem Coach ganz intensiv daran gearbeitet und trotzdem hatte ich die Essenz meiner Geschichte noch nicht klar. Denn es ist natürlich schön, dass ich in Häusern von Menschen wohne, die in Ferien sind und dass ich minimalistisch lebe. Aber was ist der verbindende Faktor? Mir war klar, dass es keine weltbewegende Geschichte ist, aus der jeder etwas für sich gewinnen kann, wenn ich erzähle, dass ich jede Woche in einem anderen Haus wohne. So weit war ich noch nicht und das spürte die Jury natürlich auch. Ich habe das Thema also erstmal losgelassen und mich auf andere Dinge konzentriert. Die 5 Jahre waren ja auch noch nicht vorbei. Es gab also noch Zeit und ich hatte ganz schön viel daraus gelernt.
Und afgelopen April kreeg ich ineens een mail in mijn inbox, die erst zelfs in mijn spamfolder belandde.
Im April kam dann plötzlich eine Mail, die erst sogar in meinem Spam-Ordner gelandet ist, weil sie auf Englisch war und einige Links da drin standen. Die habe ich dann erst auf den zweiten Blick entdeckt. Es war eine Mail von jemandem von der Universität Regensburg mit der Frage, ob ich auf ihrem TEDx-Event sprechen möchte. Ich las das und dachte erst, das wäre ein Scherz. Oder too good to be true. Nachdem ich Kontakt aufgenommen und geskypt hatte, war klar, dass sie mich gerne bei ihrem Event dabei haben wollten. Natürlich habe ich gefragt, wie sie eigentlich auf mich gekommen sind. Denn bis dahin war meine Seite, mein Buch und meine Blogs nur auf Niederländisch. Da stellte sich heraus, dass es einen winzigen englischsprachigen Film auf der Seite one2science.com gab, den ein deutscher Mann in Thailand gemacht hat, der auch auf einer Universität arbeitete und der ein 2,5-minütiges Interview mit mir aufgenommen hat, weil ihn meine Geschichte auch interessierte. Den Film hat dann die Eventorganisation von TEDx in Regensburg gesehen und dies zum Anlass genommen, mich einzuladen. Sie wussten also nichts von meinen bisherigen Erfahrungen mit TEDx, aber sie waren so inspiriert, dass sie mich gerne einladen wollten. Das Thema war Take a Step Beyond und das passte natürlich richtig gut. Und so kam es, dass ich kurz darauf nach Regensburg gefahren bin, um dort auf der Bühne zu stehen. Bei diesem Talk ist es mir dann gelungen, alles miteinander zu verbinden. Der Kern dessen, was ich nicht nur tue, sondern was die Bedeutung dahinter ausmacht, ist jetzt rund. Ich habe natürlich einen ziemlichen Druck gespürt, weil ich dachte, jetzt muss es klappen. Jetzt muss ich zum Kern kommen. Und glücklicherweise habe ich genau das dann auch entdeckt.
Nu moet het lukken. Nu moet ik tot de kern komen. En gelukkig ben ik daar gekomen. En waar ik achter kwam, is dat hetgeen wat ik...
Ik ben dahinter gekommen, dass das, was ich besonders gut kann und was ich wirklich bis in jede Faser meines Körpers verinnerlicht habe, das ist der Umgang mit Verlust. Mit dem Gefühl, etwas zu verlieren oder loszulassen, umzugehen. Das ist etwas, was Menschen oft ganz besonders schwer fällt, denn etwas zu verlieren wird meistens als etwas sehr Negatives erfahren. Etwas, was es eigentlich sogar zu vermeiden gilt. Wenn du zum Beispiel eine Entscheidung treffen musst und du hast die Wahl zwischen Option A und Option B, dann verlierst du die Möglichkeit für die andere Option, wenn du dich für die eine entscheidest. Zumindest kann sich das so anfühlen. Das stimmt natürlich so nicht ganz, aber unser Gehirn sagt uns, dass wir nun die andere Option verloren haben. Darum ist es auch so schwierig, sich zu entscheiden. Man möchte nämlich am liebsten alle Optionen offen halten. Wenn man den Umgang mit Verlust verinnerlichen kann und wenn man damit Verlust nicht mehr als etwas Unangenehmes erlebt, was einem geschieht und worauf man keinerlei Einfluss hat, dann gewinnt man enorm viel Freiheit. Das erleichtert auch das tägliche Leben, weil es leichter wird, Entscheidungen zu treffen. Weil man es nicht mehr so schlimm findet, die andere Option loslassen zu müssen. Und weil man sich fragt, ob es überhaupt so ist, dass die andere Option dann verloren ist.
Of is het eigenlijk wel zo dat het dan geen optie meer is? Maar ook minimaliseren wordt veel makkelijker.
Aber auch minimalisieren wird viel einfacher. Etwas wegzutun fühlt sich dann nicht mehr so an, als würde man es für immer verlieren. Es hat auch Einfluss auf soziale Situationen. Da, wo ich mich früher eher ein bisschen zurückgehalten habe, meine Meinung nicht geäußert habe oder nicht Nein gesagt habe oder nicht ganz authentisch meine eigene Wahrheit geäußert habe, um des lieben Friedens willen oder um jemanden nicht zu verletzen, gehe ich jetzt anders damit um. Ich habe keine Angst mehr davor, von jemand anders abgewiesen zu werden oder jemanden zu verletzen, weil ich auch keine Angst mehr davor habe, jemanden zu verlieren. Jetzt kann ich viel leichter sagen, was ich sagen möchte, weil ich keine Angst mehr vor den Folgen habe. Und dadurch kann ich viel mehr wirklich ich selbst sein. Egal wie der andere mich findet, wenn sich der andere dafür entscheidet, mich nicht nett zu finden und nicht mehr mit mir umgehen will, dann habe ich dabei nicht mehr so ein unangenehmes Gefühl. Dann kann ich viel eher akzeptieren, dass das der Weg ist, für den sich der andere entschieden hat. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin nur ganz nah bei mir selbst geblieben. Es ist also okay, wenn es läuft, so wie es jetzt läuft. Ich brauche nicht mehr die Gefühle des anderen darin zu schützen oder für den anderen zu denken. Diese neue Sichtweise äußert sich also auch in meiner Beziehung, in meinen Freundschaften, in der Beziehung zu meiner Mutter, mit meiner Schwester und auch in den Beziehungen mit meiner weiteren direkten Familie. Die hat sich auch verändert.
Auch als ich beispielsweise von dem einen Haus nach dem anderen Haus gehe.
Wenn ich von einem Haus zum nächsten ziehe und ich hatte eine richtig schöne Zeit, dann fühlt sich das für mich nicht mehr so an wie, oh, wie schade, dass ich jetzt hier weggehen muss. Ich habe erfahren, dass alles in ständiger Veränderung ist und dass ich, wenn ich versuche, daran festzuhalten, dass das für mich letzten Endes nur negative Folgen hat. Also je mehr man probiert, an etwas festzuhalten, an einer bestimmten Situation, einem Einkommen, an einem Job, an einer Beziehung, was auch immer, oder auch an Sachen, desto mehr Stress erfährt man dadurch. Denn am Ende muss man alles einmal loslassen. Wenn man davor seine Augen verschließt und so tut, als würde das nicht passieren, dann erlegt man sich selbst eigentlich schon im Voraus eine bestimmte Angst und negative Folgen auf. Das ist natürlich ziemlich subtil und ich weiß auch, dass man prima damit leben kann. Aber die Tatsache, dass ich jetzt so gut mit Verlust umgehen kann und erfahren habe, dass es mir vor allem Raum gegeben hat, wenn ich diesem Gefühl erlaube, da zu sein, dann hat das auch zur Folge, dass ich eigentlich auch keine Angst mehr habe.
Ja, das macht, dass ich eigentlich auch nicht mehr bang bin.
Ich schaue nicht mehr in die Zukunft und denke, oh, vielleicht passiert dies oder das. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich, egal was passiert, dass ich dem gut gewachsen bin. Ich habe eigentlich nichts mehr, von dem ich denke, wenn das passiert, dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Natürlich kann es Trauer geben, natürlich kann es Schmerz geben. Verlust kann sehr schmerzhaft sein, vor allem, wenn es um den Verlust geliebter Menschen geht. Aber die Tatsache, dass ich mir so bewusst bin, dass es passieren kann, macht auch, dass ich Menschen nicht mehr einfach so begegne. Ich gehe bewusst sehr respektvoll mit Menschen um, denn ich weiß, dass sie auch irgendwann nicht mehr da sind. Das hört sich jetzt vielleicht fast fatalistisch an, so als würde ich jeden Verlust umarmen. Für mich ist es aber so, dass es in meinem täglichen Leben sehr viel Sinn gibt. Es geht für mich darin um die totale Akzeptanz der Endlichkeit dieses Lebens.
Das Bewusstsein von der Eindigkeit von het leven.
Ja. Ja, zeker. Ja, echt totale acceptatie.
Ja.
Ja.
Ja. Wauw. Dank je wel.
Alsjeblieft. Ja, dus ik...
Home is with you wherever that may be.